Aber diesen Umstand allein schon so darzustellen, ist eine Verflachung und Vereinfachung, denn es war nicht immer klar, wer zu welcher Nation gehörte. War ein italienischsprachiger Kaufmann mit südslawischem Namen, der sein Leben lang in der österreichischen Provinz Dalmatien an der Adria lebte, ein Italiener, ein Kroate, ein Österreicher oder ein Dalmatiner? Eine wichtige Studie über das Dalmatien des 19. Jahrhunderts hat gezeigt, dass die regionale Zugehörigkeit tendenziell wichtiger war als die ethnische oder nationale. Der dalmatinische Anwalt, ehemalige Carbonaro und Dichter in kroatischer Sprache Stjepan Ivcevic sagte, sie seien von der Natur Slawen, aber Italiener von der Kultur. Abt Agostino Grubisich, Anführer einer Gruppe dalmatinischer Patrioten in Wien, drückte dasselbe anders aus. Wir müssen weder Italiener noch Slawen sein, sondern Dalmatiner. War der Sprecher eines deutschen Alpendialekts, der in Tirol lebte, ein Deutscher, ein Österreicher oder ein Tiroler? Unter den Historikern mit Schwerpunkt 19. Jahrhundert gab es in letzter Zeit ein verstärktes Interesse an national indifferenten Menschen, die entweder gemischte Familien gegründet hatten, sich eher über ihren sozialen Status als über ihre Kultur definierten, sich einer ethnisch gemischten Region verbunden fühlten oder die polarisierende Rhetorik der patriotischen Begeisterung scheuten. »Ich bin weder Tscheche noch Deutscher«, schrieb Graf Josef Matthias Thun 1846, »sondern Böhme.« Als Adliger gehörte Thun einer transnationalen sozialen Schicht an, die sich den Verlockungen des Nationalismus gegenüber ziemlich resistent zeigen konnte. Viele der Adelsfamilien in Böhmen waren so gemischt, dass eine nationale Zuordnung schlichtweg unmöglich war. Ob eine bestimmte Familie tschechisch, deutsch oder polnisch werden sollte, war im 19. Jahrhundert oft noch nicht entschieden. Wir haben aber auch gesehen, dass es 1846 in Galizien polnischsprachige Bauern gab, die ihre Grundherren als Polen und sich selbst als Reichsbauern empfanden. Lässt man die essentialistischen Kategorien beiseite und konzentriert sich stattdessen auf die Sprache, die die Menschen sprachen, so ist das Problem fast gelöst, abgesehen von der Tatsache, dass es viele Patrioten gab, die ihre Nationalsprache nicht oder zumindest nicht gut sprachen oder schrieben. Selbst jemand, der entschlossen war, ein guter Kroate, beziehungsweise in diesem Fall eine gute Kroatin zu sein, wie Dragolja Jarnevic, musste möglicherweise erst Kroatisch lernen. Eines der Hauptanliegen der ungarischen Patrioten war es, ihre magyarischen Landsleute vom Deutschen zu entwöhnen und sie dazu zu bringen, mehr und besser Ungarisch zu sprechen. In Teilen Mittel- und Osteuropas bemühten sich die patriotischen Bewegungen, wie wir in Kapitel 5 gesehen haben, immer noch energisch darum, ein gemeinsames Idiom für die literarische und wissenschaftliche Kommunikation zu schaffen. Die Rechtschreibung des Rumänischen war noch sehr unbeständig und es gab keine einheitliche Bezeichnung für das Kroatische, nicht einmal unter denjenigen, die es sprachen. Ilirski, Slowinski und Arvatski waren unter den Patrioten in Gebrauch, die eine Reihe unterschiedlicher Dialekte sprachen. Als die Revolutionen ausbrachen, war die erste Zeitschrift in slowenischer Sprache gerade erst gegründet worden.